Roberto, wo ist er? Da! Komm her, wir beten noch und ich bin schon gespannt. Ich fand es gestern gut, ihr auch? Es hat mich ermutigt, hat mein Herz auch erreicht an manchen Punkten. Und ich möchte euch ermutigen, hört zu, was Gott dir sagt. Nicht, was er deinem Nachbarn oder irgendwem sagt, sondern was sagt Gott dir heute. Gott hat immer wieder zu mir sehr persönlich gesprochen und er kann das zu dir, er tut das heute. Komm her, Roberto. Danke, Jesus. Danke für Roberto. Danke, dass du ihn uns geliehen hast heute, dass er dein Wort sagen kann. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ihn füllst und dass du redest zu unserem Herzen. Mach du unsere inneren Ohren auf, unsere Herzen bereit und demütig, das zu nehmen und zu hören, was du sagen willst. Sei gesegnet, Robert, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Guten Morgen, ich freue mich, euch zu sehen. Und ich habe euch noch was mitgebracht aus dem guten Sachsenland. Da gibt es nämlich die Bikerpost. Die liegt da hinten am Ausgang, manch einer hat sie schon eingepackt. Es ist die Zeitschrift, die wir über unseren Verein, über unseren Club machen. Die gibt es zweimal im Jahr und ihr habt jetzt die noch aktuelle Ausgabe. Übrigens im vorhergehenden Heft hat sich Holy Riders MC drin vorgestellt. Also jedes Mal hat auch ein MC, ein christlicher MC, die Chance, sich vorzustellen. Von daher, nehmt sie mit, gebt sie weiter, lest sie. Viel Spaß dabei. Heute Morgen möchte ich gerne beginnen mit zwei Geschichten. Zwei Geschichten natürlich aus der Bibel. Die erste Geschichte steht ziemlich am Anfang der Bibel im Alten Testament. Ich habe mein Bändchen drin, wenn ich es denn auch noch finde. Ja. Und zwar, wer das selber für sich so mitverfolgen möchte, 1. Mose 6, die Verse 5 bis 22. Ich will es aber heute nicht vorlesen, sondern ich möchte euch gerne die Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte von einem Mann. Ja, was kann man von dem sagen? Sein Name ist Noah. Und Noah ist einer von den wenigen der damaligen Zeit, die auf Gott gehört haben. Und damit beginnt sein Problem schon. Nämlich, Gott spricht zu ihm eines Tages und sagt, du, Noah, bau eine Arche. Noah sofort in sein Arbeitszimmer rein, Bücherregal, Lexikon rausgezogen, Arche, 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 da steht aber nichts drin. Arche kannte er nicht. Gab es vorher noch nicht. Und er fragt Gott, was soll das sein? Und Gott sagt, du sollst ein Schiff bauen. 300 Ellen lang. Ich habe euch heute meine Musterelle mitgebracht. Diese. Eine Elle, 33 cm, Pi mal Daumen. 300 Ellen, das heißt, das Ding ist circa 100 Meter lang. Wie lang sind 100 Meter? Fußballplatz. Wie viel?
Zwei Baken auf der Autobahn.
Zwei Baken auf der Autobahn, richtig. Zu lang, drei Stockwerke hoch. Und was soll Noah damit anfangen? Gott, was soll ich mit der Arche? Und Gott sagt, du sollst von jedem Tier hier ein Paar mitnehmen. Es wird regnen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Noah es in seinem Kopf gearbeitet hat. Und Noah sagt, das kann doch nicht wahr sein. Was soll ich hier mitten auf dem Festland ein Schiff bauen? Rundherum eher Steppe als Wasser. Wie soll das funktionieren? Und Noah, das zeichnet ihn aus, ist gehorsam. Er nimmt seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die müssen jeden Früh mit ran. Sie sind natürlich voll begeistert von der Idee des Vaters, eine Arche zu bauen. Erinnert euch mal, als eure Mutter mit euch, als ihr so 13 Jahre alt wart, vielleicht kurz vor der Konfirmation, falls ihr sowas erlebt habt, mit euch in ein Kaufhaus gegangen ist und hat gesagt, komm, wir kaufen dir heute mal einen Anzug. Mit dieser Begeisterung sind die Jungs früh ebenfalls zum Archebauen gegangen. Und dann haben die alles niedergemacht, was halbwegs aussah wie ein Baum, haben das zusammengetragen und haben tatsächlich eine Arche gebaut. Anschließend habe ich mir das als Kind immer so vorgestellt, Noah mit dem Lasso Elefant gesehen, Lasso drüber reingezogen in die Arche. Giraffe gesehen, Lasso drüber reingezogen in die Arche. Regenwurm gesehen, Lasso drüber reingezogen in die Arche. Aber Noah hat sich, glaube ich, darum nicht kümmern müssen, sondern Gott hat es alles organisiert. Die Tiere stehen sozusagen Schlange. Vor ein paar Jahren gab es im deutschen Fernsehen, schönen Gruß an die Freunde aus Norwegen, also gab es im deutschen Fernsehen eine Werbung von der Telekom, ebenfalls Arche, und die Tiere standen alle in schon in Schlange an. So ungefähr wird es wahrscheinlich eher gewesen sein. Gott hat es organisiert, Noah musste nicht auf Wildtierfang gehen, keine große Safari machen, alle Tiere rein. Und dann fängt es tatsächlich an zu regnen. Und all die Leute, die vorher gesagt haben, was, es soll regnen? Niemals hier in der Gegend. Wann regnet es denn hier schon mal? Wurden eines Besseren belehrt. Es kommt eine der größten Katastrophen, die die Erde je gesehen hat. Die Sintflut. Damit die Geschichte zu Ende. Zweite Geschichte. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Es ist die Geschichte der Berufung der ersten Jünger. Matthäus 4, Vers 18 bis 22 ist das beschrieben. Stellt euch vor, Jesus ist unterwegs. So fangen viele Geschichten an. Das ist nicht außergewöhnlich. Jesus ist unterwegs am See Genezareth und er trifft dort zwei Männer. Die sitzen am Ufer und waschen ihre Netze. Eigentlich müssten die zu dieser Zeit ihre Fische waschen, für den Verkauf fertig machen. Aber sie waschen tatsächlich nur ihre Netze, denn sie haben nichts gefangen. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, Frust. Und denen begegnet Jesus jetzt. Und er spricht sie auch gleich an und sagt, hey du, Petrus, fahr raus auf den See. Wirf dein Netz aus, du wirst einen Riesenfang machen. Ihr müsst euch das mal richtig vorstellen, diese Situation. Ich habe euch ja gestern Abend erzählt, dass ich Bäcker war. Stellt euch vor, zu mir in die Backstube kommt ein Zimmermann und sagt, deine Brötchen musst du mal so, so und so machen. Was glaubt ihr, was ich dem erzählt hätte? Also wenn er nicht stärker gewesen wäre wie ich, hätte ich gesagt, sieh zu, dass du hier Land gewinnst. Ich lasse mir doch von dir nicht sagen, ich meine Arbeit zu machen habe. Und er kommt zu einem Fischer, der Lebenserfahrung und Berufserfahrung hat, ein Zimmermann, und sagt, wie er seine Arbeit machen soll. Wisst ihr, der Petrus war nicht der Erste, der Fischer war in seiner Familie. Petrus war Fischer, Petrus sein Großvater war Fischer, Petrus sein Urgroßvater war Fischer. Und jetzt noch die Frage an euch, was war Petrus sein Urgroßvater für den Beruf? Nee, Bäcker, aber der lebt nicht mehr. Alle Generationen, die noch lebten, waren Fischer. Die hatten Berufserfahrung, die wussten, man fährt abends raus auf den See, kleine Laterne vorne, ans Bug, die Fische unten im Dunkeln sehen das Licht, schwimmen, sehen das Licht oben, denken, hey, Licht, mal gucken, was los ist. Funktioniert heute immer noch so, irgendwie eine Lasershow, eine Disco, viel Licht, mal gucken, was los ist, wir fahren mal hin. Also die Fische sehen das Licht, schwimmen hoch, nur noch das Netz drüber und schon hast du die gefangen. Das hätte man den Petrus nicht erzählen müssen, das wusste der alles schon, seit Generationen. Und trotzdem, mitten am Tag, fährt er raus auf den See, wirft sein Netz aus. Und ich kann mir vorstellen, es ist so nicht beschrieben, dass er vielleicht zunächst erstmal so mit dem Finger, mit dem Zeigefinger in so eine Lasche vom Netz reinfährt und sagt, es kann eigentlich gar nichts drin sein, das ist unmöglich. Und er merkt, das Netz ist voll. Und er pfeift seine Kumpels an Land, die bisher gedacht haben, Mensch, Petrus, bist du bekloppt, mitten am Tag raus auf den See ohne Hut bei der Hitze, das macht man doch nicht. Die kommen jetzt raus und müssen ihm tatsächlich helfen. Und sie strengen sich an und ziehen die Netze rein ins Boot. Und das Bibel beschreibt es so, das Boot war bis oben hin voll, kurz davor, dass es kenterte. Der Fang seines Lebens. Petrus rudert zurück an Land und fällt dort am Ufer vor Jesus auf die Knie. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte was anderes gemacht. Ich hätte gesagt, ey Jesus, Wir zwei machen eine Fischereigenossenschaft auf. Du sagst, wenn ich rauszufahren habe, ich mache die Arbeit und wir beide haben das große Geld. Wir werden die Chefs am See Genezareth. Petrus wirft sich vor Jesus in den Sand und sagt, ich bin nicht würdig, dass du bei mir bleibst. Und Jesus sagt, keine Angst, ab jetzt sollst du die Menschen fischen. Ende der zweiten Geschichte. Frage an euch, was ist in beiden Geschichten gleich? Bitte?
Gehorsam.
Jemand noch eine andere Idee? Glaube, ihr dürft reinrufen. Wisst ihr, wir können das beide zusammen tun, Gehorsam und Glaube. Hier haben zwei Menschen den Willen Gottes getan, obwohl es aus menschlicher Sicht überhaupt nicht logisch war. Sie haben den Willen Gottes getan. Darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte euch gerne als erstes drei Dinge sagen, von denen ich mir sicher bin, dass das der Wille Gottes für euch ist. Erstens, Gott will, dass du lebst. Ich weiß, klingt banal. Aber lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Der Herr dieser Welt, der Herr über das Weltall, Gott will, dass du lebst. Und er hat sich etwas dabei gedacht. Wisst ihr, ich kenne das ziemlich genau. Ich habe bis vor wenigen Jahren noch viele Kilo mehr mit mir rumgetragen. Ich habe Leistungssport gemacht. Ich habe da nicht abtrainiert und es wurde jedes Jahr mehr. Es gab eine Zeit, wo ich früh nicht mehr in den Spiegel gucken konnte, weil ich gesagt habe, Mann, das geht so nicht. Und ich habe erst nach und nach entdecken müssen, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Dass Gott mich so gemacht hat, wie ich bin. Ich darf natürlich an meinem Körper etwas tun. Ich darf trainieren, ich darf Sport machen und was sonst. Aber ich habe das ganz langsam verstanden, dass Gott mich so gewollt hat. Und das ist wichtig. Und das sollst du wissen. Ganz gleich, ob du vielleicht morgens irgendwann mal sagst, Mann, schaust in den Spiegel, dich rasiere ich nicht, dich kenne ich nicht. Gott liebt dich trotzdem. Und Gott will, dass du lebst, so wie du bist. Ganz gleich, ob du volle Haarpracht hast oder wie bei mir es nichts mehr wächst, Gott eine kleine Aufgabe hat, indem er die Aufgabe hat, alle meine Haare zu kennen und so. Also da hat er nicht viel zu tun. Egal. Gott will, dass du lebst. Das Zweite. Gott will, dass du mit ihm lebst. Epheser 1, Vers 5. Da steht, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sind, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist Gottes Wille, dass wir seine Kinder sind. Und wisst ihr, was bei vielen Stellen im Neuen Testament steht, wenn es um Gottes Kinder geht, um Gottes Kind zu sein geht? Da steht etwas vom Wortstamm her mit Adoption. Ich weiß nicht, wer von euch adoptiert ist. Ihr könnt ja zu Hause nochmal fragen. Aber ganz kurz. Adoption funktioniert in aller Regel so. Da sind zwei Leute, die sagen, wir würden gern ein Kind adoptieren. Und dann gehen die vielleicht nach vielen Gängen zum Amt, zum Jugendamt. Irgendwann ist es soweit, dass sie zu einem Kinderheim gehen, um ein Kind, das das Jugendamt ihm meistens vorschlägt, kennenzulernen. Und dann gibt es diese Kennenlernphase. Und erst wenn das halbwegs erfolgreich war, gibt es sozusagen ein Jahr auf Probe. Dann erst gibt es die Gerichtsverhandlung. Und der Richter wird das Kind fragen. Möchtest du zukünftig bei diesen Leuten leben? Sollen es deine Eltern sein? Also nicht die Eltern werden zuerst gefragt, da geht man sowieso davon aus, dass die es möchten, sondern das Kind entscheidet. Und wenn das Kind sagt nein, dann können die Eltern auf den Knien rutschen und sagen, wir hätten dich doch gerne und wir würden dich gerne und es spielt keine Rolle. Nein ist nein. Nur wenn das Kind sagt, ja, ich will, kommt es zur Adoption. In der gleichen Beziehung stehst du zu Gott. Gott sagt schon lange, ich will dich adoptieren. dich und keinen anderen, nur dich, du sollst zu meiner Familie gehören. Entscheiden kannst nur du das. Nur du hast es irgendwann mal gesagt, ja, ich will mit dir leben. Oder du stehst noch davor. Und wenn du noch davor stehst, dann gibt es nichts, was ich dir im Leben mehr wünsche, als dass du irgendwann dieses Ja sagen kannst. Ich habe das mit 13 gemacht und es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Gott will, dass du lebst. Gott will, dass du mit ihm lebst. Und das Dritte, Gott will, dass du ganz mit ihm lebst. Ist Torben da? Torben? Vor uns war er da. Schade. Stellt euch vor, Torben. Ich weiß gar nicht, ob er schon eine Freundin hat. Aber stellt euch vor. Ja?
Ja.
Schade, dann wäre es sowieso nicht gegangen. Ist noch jemand ohne Freundin? So mutig. Habe ich mir gedacht, dass sich keiner meldet. Okay, da kommt übrigens Torben. Ja, also. Wir lassen es jetzt bei dem Namen, sonst komme ich durcheinander. Also, Torben hat seine Freundin kennengelernt. Und irgendwann ist es soweit, dass die beiden tatsächlich heiraten. Kann ja mal passieren. Und was die meisten vorher nicht genau wissen, also wissen tun sie schon, aber sie bedenken es nicht wirklich, man heiratet nicht nur die Frau. Man bekommt auch eine Schwiegermutter dazu. Ja. Manche wissen, wovon ich rede, so wie das ja aussieht. Also, Torben bekommt eine Schwiegermutter, die ist topfit, die ist absolut in Ordnung. Irgendwann ist es so, dass die junge Familie um Torben herum sagt, weißt du was, wir holen jetzt die Mutter mit ins Haus. Ach, klasse, hier stehen schon einer. Ja, aber die zwei entscheiden sich dafür. Und so passiert es. Torben hat einen guten Job, irgendwann meldet sich sein Chef und sagt, ich würde gerne heute Abend mal zu Ihnen vorbeikommen zum Abendessen, müssten da mal so über Beförderung reden und wie es so weitergeht in der beruflichen Karriere. Passt das bei Ihnen? Torben sagt, natürlich, gern, herzlich willkommen. Die Frau kocht ein tolles Essen. Es gibt an diesem Abend Steaks und Pommes. Okay, es ist für 4 Leute eingedeckt, 4. Torben, seine Frau, die Schwiegermutter und der Chef. Das Essen geht los, alles ist bestens vorbereitet, Kerzen auf dem Tisch, alles wunderschön, Besteck in der richtigen Reihenfolge, perfekt. Irgendwann beginnt die Schwiegermutter an, mit ihrer Zunge so im Mund so hin und her zu schieben. Wir hatten hier schon die 3. Zähne. Und er hat so ein Fleischfäserchen von dem Steak, das hat sich drin verfangen. Und das stört sie ungemein. Und irgendwann weiß sie sich nicht mehr anders zu helfen. Torben schläft das Gesicht ein, seine Frau wird also rot wie ein Sonnenuntergang. Torben kann gerade noch einen Witz reißen, um die Situation einigermaßen zu retten. Das Gespräch über die Beförderung läuft noch ganz gut. Der Chef ist nach Hause, die Schwiegermutter im Bett. Torben und seine Frau sitzen zusammen und sagen, oh, die Mutter hat uns ja heute blamiert bis auf die Knochen. Was machen wir denn mit der? Und sie kommen auf die Idee und sagen, wir schaffen sie ins Altersheim. Nein, auf die Idee kommen die natürlich nicht, dieser Torben. Sondern sie sagen, wir bauen hier oben unterm Dach eine kleine Wohnung aus. Gesagt, getan, die Wohnung wird ausgebaut. Und zukünftig, wenn der Chef kommt, dann bleibt die Schwiegermutter oben. Die kriegt ihr Steg hochgeliefert, eine Etage höher, kein Problem, schaffen die. Und dann kann die oben gestreut ihr Steg essen und hin und her schieben und es zur Not auch noch rausholen. Ja. Warum diese Geschichte? Weil sie deutlich macht, wie wir oft mit Gott leben. Wisst ihr, da gibt es Zeiten, da gehört Gott zu unserem Leben dazu, ganz selbstverständlich, wie die Schwiegermutter einfach mit am Tisch sitzt. Und dann gibt es Situationen, da würdest du am liebsten deinen Patch verstecken, da würdest du am liebsten gar nicht sagen, dass du vielleicht zu Holy Riders gehörst oder zu CMS oder Ambassadors oder wer auch immer, CMA, whatever. dann ist es genau dieser Moment, wie bei dem Abendessen, als die Schwiegermutter anfängt, in ihrem Mund zu poolen. Und die Folge dessen ist, dass du Gott teilweise aus deinem Leben hinausschiebst. Dass es manchmal Bereiche gibt in deinem Leben, wo du sagst, also Gott, ich habe dich ja gerne an meiner Seite, aber lass mich das ja mal alleine machen. Aber der dritte Punkt hieß, Gott will, dass du ganz mit ihm lebst. Das heißt, alle Bereiche deines Lebens. Es gibt keinen Bereich, den du vor Gott abschirmen müsstest. Du kannst mit Gott überall hingehen. Du kannst mit Gott an deiner Seite mit jedem reden. Gott will, dass du ganz mit ihm lebst. Was glaubt ihr, was steht in unserem Leben am meisten im Wege, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun? Was steht uns am meisten im Wege, den Willen Gottes zu tun im Leben? Das eigene Ich. Haben wir es abgesprochen heute? Nee, ne? Offensichtlich ist meine Predigt durchschaubar. Okay. Mein eigener Wille. Die Bibel hat dazu eine tolle Geschichte. Jona-Geschichte. Jona bekommt ja von Gott den Auftrag, geh nach Ninive. Und Jona sagt sofort, nee, also nach Ninive gehe ich nicht. Also dort kriegst du mich nicht hin. Und dann kennt ihr die Geschichte mit dem Fisch und dass Jona am Ende doch noch dort landet, wo Gott ihn hinhaben will. Jona wusste ganz genau, was Gottes Wille ist. Vielleicht weißt du in deinem Leben ganz genau, was Gottes Wille ist. Aber Jona entscheidet sich aus Feigheit, aus Bequemlichkeit, weil er die Leute nicht leiten konnte, weil er Gott nicht verstehen konnte, dass er ausgerechnet ihn nach Ninive schickt, in diese verruchte Stadt, entscheidet er sich, den Willen Gottes nicht zu tun. Wann hast du in deinem Leben die Entscheidung getroffen, etwas, von dem du dir sicher warst, dass es der Wille Gottes ist, aber was du nicht verstehen konntest, wo dir der Mut fehlte, wo du es nicht einsehen konntest, dass Gott dich ausgerechnet dorthin schickt, hast du das nicht getan? Jona macht am Ende die Erfahrung, dass er genau dort landet, wo Gott ihn haben will. Jona wird nach Ninive gehen und wird die Predigt halten und Ninive wird sich bekehren. Und du wirst irgendwann dorthin gehen, den Willen Gottes tun und vielleicht wird sich jemand bekehren. Unser eigener Wille steht dem Willen Gottes oft im Wege. Jetzt würde ich euch noch 5 große Gs mit auf den Weg geben, wie ich sozusagen den Willen Gottes erfahren kann. Das erste große G ist Gottes Wort. Gottes Wort in Form der Predigt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das sehr wohl. Ich sitze manchmal drin in der Predigt, ich überlege nach 5 Minuten, was will er denn eigentlich? Ich frage mich nach 10 Minuten, was will er denn eigentlich? Die Predigt ist zu Ende und ich frage, was wollte er denn eigentlich? Ich habe nichts verstanden. Das ist die eine Möglichkeit, wie man eine Predigt hört, nichts versteht. Die andere Möglichkeit, man sitzt drin, hört die Predigt, schaut sich so ein bisschen um und sagt, oh genau, das hätte man dem, ihr und dem schon längst mal sagen sollen. Du hörst die Predigt für einen anderen, aber nicht für dich. Und die dritte Variante, du sitzt drin, hörst die Predigt und merkst, dass Gott mit dir redet. Dir ist plötzlich klar, es geht nicht um meinen Nachbarn, es geht nicht um meine Hinterfrau, meinen Vordermann, es geht nur um mich. Die beste Variante, wie Gott mit dir reden kann. Und es ist die einfachste Variante, wie du den Willen Gottes erfahren kannst. Auch das, auch so, spricht Gott mit dir und sagt er dir seinen Willen. Das zweite große G ist nochmal Gottes Wort. Gottes Wort in Form der Bibel. Wie könnte man das tun? Wie am besten die Bibel nach dem Willen Gottes befragen? Es gibt das Zufallsprinzip. Das heißt, Bibel zu, Augen zu, Bibel auf, Finger drauf, Augen auf, gelesen, was dort steht, und dann steht dann dort. Und Judas ging hin und da hängt es sich. Kann nicht sein. Zweiter Versuch. Bibel zu, Augen zu. Bibel auf, Finger drauf, Augen auf, gelesen, was dort steht. Gehe hin und tue desgleichen. Ja, in Deutschland sagt man ja, Gott sei Dank, aller guten Dinge sind drei, also machen wir noch einen Versuch. Bibel zu, Augen zu, Bibel auf, Finger drauf, Augen auf, gelesen, was dort steht. Und dort steht, was du tun willst, das tue bald. Liebe Leute, euer Lachen zeigt mir, dass ihr verstanden habt, dass es genau so nicht funktioniert. Ich glaube, dass es einfach dazugehört für uns als Christen, dass wir täglich in der Bibel lesen. Und da gibt es nicht nur die Stellen, an denen ganz klar steht, Gottes Wille ist, Doppelpunkt, und dann kommt's. Da gibt es nicht nur die 10 Gebote, da gibt es nicht nur die Bergpredigt, wo wir sehr eindeutig den Willen Gottes erfahren, sondern du kannst in vielen anderen Geschichten, in Berichten aus der Bibel herauslesen und hören, was Gottes Wille ist. Aber Christsein ohne Bibel, Gottes Willen erfahren, ohne in der Bibel zu lesen, wird eine schwere Sache. Das dritte große G ist Gebet. Wisst ihr, wenn ich zu Hause bin, dann bete ich ganz oft so, bitte, 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 was ich alles von Gott gerne hätte. Dann fällt mir ein bisschen dankbar muss es auch noch sein, danke, 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 tschüss, Amen. Ich muss jetzt weg. Ich habe den nächsten Termin. Abgesehen davon, dass Lobpreis ganz fehlt an dieser Stelle, steht dahinter aber auch dieser Gedanke, dass Gott zu sagen, der Wunscherfüllautomat ist. Und das funktioniert nicht. Wenn ich euch sage, ich kann Gottes Willen durch Gebet erfahren, dann meine ich das vielmehr so, dass ich manchmal in Situationen im Leben stehe, wo ich sage, ich muss mich hier entscheiden. Gehe ich zu den Holy Riders oder werde ich bei dem besten Verein Mitglied bei CMS? Ihr könnt mich dann schlagen. Ja, ihr könnt mich dann schlagen. Nein, aber ihr wisst das. Es gibt so Wege, da musst du dich entscheiden zwischen links und rechts. Und du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Dann nimm dir drei Brüder oder drei Schwestern oder mixet. Sag ihnen von deinem Problem und bitte sie darum mitzubeten. Und dann frag sie nach einer ausgemachten Zeit, wie sieht es aus? Was hat Gott dir gesagt? Ich habe zurzeit gerade Funkstille. Ich kann gerade nichts empfangen von dem, was Gott mir zu sagen hat. Und dann vertraut darauf, was deine Brüder dir zu sagen haben. Dass ich heute hier stehe, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, hat etwas damit zu tun, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir denken, du solltest eine Ausbildung machen. Es war nicht auf meinem Schirm. Das vierte große G ist Gemeinschaft. Christsein allein funktioniert nicht. Wird schwierig. Das geht vielleicht mal für eine kurze Zeit, aber es ist nicht auf Dauer gut. Und deshalb ist die Gemeinschaft mit anderen etwas, was dich tatsächlich in deinem Leben korrigieren kann. Schwarmintelligenz nennt man das in der Biologie. Gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam auf den Weg zu sein, gemeinsam nach dem Willen Gottes zu fragen, gemeinsam den Willen Gottes zu tun, ist daran das Entscheidende. Und das fünfte große G ist Geschehen. Geschehen in deinem oder in meinem Leben. Geschehen in meinem Leben war, ich hatte es gestern Abend angekündigt, ich wollte gern Kfz-Schlosser werden. Und ich habe alles dafür getan, dass das funktionierte. Und es hat nicht funktioniert. Mein Vater ist nach der ersten Absage Kfz-Schlosser, das war zu der Zeit ein ganz anderes System wie heute, das will ich nicht erst erklären, aber noch von Meister zu Meister gefahren, hat gefragt, hier, ich habe hier einen Sohn, kann der bei dir lernen? Überall nein. Nichts ging mehr. Nicht mal artverwandte Berufe, Schlosser, irgend sowas, hätte ich gerne gemacht. Nichts. Und dann hatte ich euch gestern Abend erzählt, dass ich Bäcker gelernt habe. Ich hatte mir vorgenommen, ich gehe durch diese Tür. Das war mein Plan. Kfz-Schlosser. Und Gott hat die Tür zugebaut. Und ich war stinksauer. Ich habe Gott vorgerechnet, habe gesagt, du, ich habe Jungschar gehalten, ich habe Junggemeinde gehalten, ich leite in unserer Gemeinde die Einleitung, ich mache die Moderation, ich spiele in einer christlichen Band. Und jetzt habe ich diese eine große Bitte an dich und das funktioniert nicht. Was soll das werden? Stinksauer. Ihr könnt euch vielleicht nicht vorstellen, wie. Und so stinksauer habe ich diesen Beruf gelernt des Bäckers. Aber am Ende bin ich genau dort gelandet, wo Gott mich haben wollte. Ich hatte nämlich damals nicht gefragt, Gott, wo willst du mich haben? Was ist dein Platz für mich? Wo kannst du mich am besten gebrauchen? Sondern ich hatte eine Vorstellung. Ich erinnere an Jona. Ich hatte eine Vorstellung, was ich machen wollte. Und so musste ich durchs Fenster raussteigen, aber stand plötzlich an der Stelle, wo Gott gesagt hat, genau hier wollte ich dich schon immer haben. Wir kommen zum Schluss. Ihr könnt aufatmen. Ich hatte euch gesagt, 5G, wie ich den Willen Gottes erfahre. Ich will euch eins noch verheimlichen, das geht nur mit G wirklich nicht, nämlich Traum. Ich habe das bisher ganz selten erlebt. In der Bibel wird es oft beschrieben, dass Männer und Frauen Träume hatten und Gott zu ihnen spricht und sagt, wie es lang geht, wo es lang geht, was sein Wille ist. Ich hatte es bisher in meinem Leben einmal. Ich habe ein Konzept für eine Veranstaltung geträumt. Komplett. Bis dahin, welche Leute ich für welche Aufgabe nehmen sollte. Ich habe mich am nächsten Morgen hingesetzt und habe sie aufgeschrieben, dieses Konzept. Ich war mir trotzdem unsicher. Traum oder Wunschvorstellung. Und ich habe meinen Seelsorger besucht und habe gefragt, sag mal, du, ich habe heute Nacht was geträumt. Ich glaube, das ist von Gott, aber kannst du mir mal helfen? Und er sagt, ja. Wenn du einen Traum hattest, dann sollte er erstens nicht offensichtlich dem Willen Gottes widersprechen. Also wenn du irgendwann träumst und sagst, ich soll Drogendealer werden, das ist nicht von Gott. Brauchst du nicht lange drüber nachzudenken. Es darf dem Willen Gottes nicht widersprechen. Zweitens, du musst dir diesen Traum merken können. Nicht am nächsten Morgen rumdoktern und sagen, wie war das bloß und ach Mann, ich habe es schon wieder vergessen. Sondern es muss dir vor deinem inneren Auge dastehen, du musst es, wie ich eben aufschreiben, du kannst aufs Tonband sprechen, wie auch immer. Aber es muss klar sein. Sagt er. Und das sind so Maßstäbe für einen Traum. Vielleicht kennst du noch mehr. Die zwei will ich euch nennen. Auch das ist eine gute Möglichkeit, wie Gott mir seinen Willen sagt. Was tun, wenn gerade Funkstille ist? Ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist, aber bei mir im Leben gibt es das schon. Gibt es Tage, gibt es manchmal Wochen, ja, es gibt manchmal Monate, da ist Funkstille. Und ich muss mich trotzdem entscheiden und frage mich, was ist Gottes Wille für mich, was ist jetzt dran, was ist der nächste Schritt? Manchmal ganz konkret. Und für diese Situation eine letzte Geschichte. Ich hatte einen Freund hier aus Niedersachsen, Dieter Krüger. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, wenn nicht, nicht schlimm. Dieter Krüger war, bevor er Christ wurde, bei der Bundeswehr. Und er war dort bei einer Eliteeinheit, Fallschirmjäger. Und als wir abends bei ihm mal so nach dem Abendbrot noch ein bisschen in der Stube gesessen haben, hat er mir mal diese Geschichte erzählt und hat gesagt, Das ist eben wie mit dem Willen Gottes. Stell dir vor, du bist Elite-Soldat, du wirst irgendwo im Busch ausgesetzt. Also man geht immer nicht von hier aus, sondern vielleicht mal so was Interessantes. Droben. Und das heißt, du musst dort ankommen, egal wie. Und dann gehst du durch den Busch. Und dann hörst du schon das erste Knacken. Und denkst, oh, was ist denn das? Und sofort entspinnt sich in deinem Kopf die Fantasie, irgendeine gefährliche große Raubkatze. Was tun? Was würdet ihr tun in dieser Situation? Ihr seid im Busch, vor euch eine Raubkatze, die euch den Weg versperrt. Ihr dürft gerne Antworten geben, ich kann euch schon verraten, alles, was ich gesagt habe, war falsch. Von daher könnt ihr euch nicht blamieren. Also, was tun wir?
Stopp, sprich zu der Hand.
Bitte?
Stopp, sprich zu der Hand, das sagt man dann zu diesem
Tier. Aha, okay, wenn es funktioniert. Das war nicht meine Antwort, bin ich nicht drauf gekommen. Okay, also stopp.
In Fluss springen, in Viecher sind Wasserscheu.
In Fluss springen, ja, gut. Weitere Ideen?
Abwarten.
Abwarten, ja.
Beißen.
Beißen, ja. Simon ist mutig, ja, okay. Liebe Leute, ungefähr, das waren meine Antworten. Also auf manche bin ich nicht gekommen. Ich hatte gesagt zum Beispiel noch, abwarten. Hat er gesagt, kann sein, dass du sehr lange dort stehst. Wenn das Tier hungrig ist, es wird warten. Dann hatte ich gesagt, auf den Baum klettern. Hat er zu mir gesagt, pass auf, wenn du nach Hause kommst, schaust du mal eine Tiersendung an, wo es um Großraubkatzen geht und schaust mal, wo die ihre Beute lagern. Ich hätte den Viechern meine übelste Arbeit abgenommen. Ich wäre praktisch schon in seinem Kühlschrank gewesen. Ich habe noch gesagt, vielleicht davonrennen. Hat er gesagt, nachts im Busch stolperst du als Mensch auf 10,30 Meter Mal. Kannst du deine Chancen ausrechnen. Ich habe noch gesagt, ja, was können wir noch machen? Licht anzünden. Hat er gesagt, das ist nicht schlecht. Aber was machst du, wenn dann irgendwann die Batterie alle ist, das Petroleum alle ist und so weiter? Naja, gut. Am Ende habe ich aufgegeben, habe gesagt, jetzt sag endlich, was ich machen soll. Ich bin so oft im Busch, ich muss wissen, wie das geht. Und er sagt dir, da bleibt nur eins übrig. Du musst kleine Schritte in die Richtung gehen, von der du denkst, dass es die richtige ist. Geh auf die Gefahr zu. Da schlägt man sich doch an den Kopf und denkt, unmöglich. Er sagt, nee. Entweder du merkst, die Gefahr weicht mit dir zurück, oder du merkst, es ist gar keine Gefahr. Nur so bekommst du Klarheit. Und wenn du gerade Funkstille hast mit Gott, dann mach nicht die großen Sprünge, sondern geh kleine Schritte in die Richtung, von der du denkst, dass es die richtige ist und dass Gott mit dir unterwegs sein könnte, auf diesem Weg. Amen.